Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation. Mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser frischen Folge des Berlin Mitte Talk. Bevor wir starten, habe ich noch einen Veranstaltungshinweis der Deutschen Presseakademie in Zusammenarbeit mit der Quadriga Hochschule. CEO-Kommunikation ist Führungsleistung. KI verändert die Welt. Außenpolitische Gewissheiten wackeln. Die Wirtschaft wandelt sich. Wie reagieren Spitzenkommunikatoren? Am 11. Februar treffen sich Top-CEOs und Kommunikationsprofis auf dem Quadriga Campus in Berlin-Mitte. Sie zeigen in 12 Best Cases und 6 Workshops, wie sie Transformation steuern, Change glaubwürdig kommunizieren und sich strategisch positionieren. Mit konkreten Beispielen aus der Praxis. Besonderes Extra: Axel Springer lädt am Vortag zu einer exklusiven Tour plus Dinner im legendären Journalistenclub im 19. Stock ein. Hörerinnen und Hörer des Berlin Mitte Talk sparen mit dem Rabattcode PODCAST 100 Euro auf ein Ticket. Anmelden könnt ihr euch unter ceo.com.depak.de. Wir befinden uns in einer entscheidenden Woche für die Zukunft des transatlantischen Verhältnisses wie für die Zukunft der NATO. Die zumeist westeuropäischen NATO-Staaten befinden sich in einem offenen Konflikt mit den USA um den Status der Insel Grönland. Die US-Administration von Präsident Donald Trump hat wiederholt deutlich gemacht, dass sie Grönland unbedingt alleinig kontrollieren möchte, militärisch sowie ökonomisch. Und in diesem Rahmen auch Angebote Dänemarks, die Insel im Rahmen der NATO gemeinsam zu kontrollieren, zurückgewiesen. In den europäischen Hauptstädten dämmert es dem einen oder anderen Regierungschef langsam, dass die USA aktuell möglicherweise nicht nur kein Freund, sondern vielmehr ein geostrategischer sowie zunehmend auch systemischer Rivale sind. Was steckt hinter der konfrontativen Politik der US Administration? Wie könnte eine angemessene europäische Antwort darauf aussehen? Und wohin bewegt sich das transatlantische Verhältnis im Jahr 2026? Dazu spreche ich heute mit Dr. Rüdiger Bachmann, Professor of Economics an der University of Michigan in den USA, der aber aktuell für ein Sabbatical in Berlin weilt und mir jetzt gegenüber sitzt. Lieber Rudi, schön, dass du heute bei mir bist.
In Deutschland trittst du in letzter Zeit vermehrt als Experte für US-amerikanische Politik auf und hast dir den Ruf als Trump-Kritiker erarbeitet. Eigentlich bist du ja Ökonom und VWL-Professor. Wirst du trotzdem in der Öffentlichkeit gerne als Trump-Experte wahrgenommen oder stört dich diese Zuschreibung auch vielleicht ein bisschen?
Nö, das stört mich nicht, weil ich mich schon, ja, also irgendwie als Public Intellectual, obwohl es immer schwierig ist, wenn man sich das selber zuschreibt, ansehe, der nicht nur mit engen ökonomischen Theorien an Sachen rangeht oder mit dem engeren ökonomischen Instrumentarium, das sicher auch, da sage ich dann auch immer was dazu, aber ich fühle mich halt als auch als Bürger der Welt, als Bürger Amerikas, als Bürger Europas, und das sind ja Sachen, die können niemand wachen, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen Ahnung von Geschichte hat, kann ja niemand, der irgendwie nicht im völligen geistigen Tiefschlaf ist, sind das ja alles Entwicklungen, die keinen kalt lassen können.
Ich verspreche, wir kehren gleich auch ein Stück weit zumindest zu deinen VWL-Kernthemen zurück, blicken aber zunächst erstmal auf das transatlantische Verhältnis. Da bist du ja auch stark prädestiniert, das zu beurteilen durch deine Familiengeschichte, durch deine Arbeitssituation etc. Und in dieser Woche müssen wir ja leider erleben, wie der Konflikt zwischen den EU-Staaten auf der einen und Donald Trump auf der anderen Seite, ja, man kann schon fast sagen, eskaliert. Also seit einer Woche wiederholt Trump immer wieder, dass der Besitz von Grönland für die USA alternativlos ist. Am Montag hat er einen Brief an den norwegischen Premier Jonas Gahr Støre geschickt, in dem er sinngemäß sagt, wenn ihr mir sowieso den Friedensnobelpreis nicht gebt, dann habe ich jetzt auch keinen Grund mehr, mich friedlich zu verhalten. Jetzt kam raus, dass Trump auch noch einen eigenen Friedensrat gründet, unter anderem mit Russland, Belarus und Ungarn. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll eigentlich, wenn man diese Woche gerade einordnen möchte. Vielleicht fangen wir mal mit der Begründung für den Besitz von Grönland an aus US-amerikanischer Sicht. Warum möchte Trump Grönland unbedingt amerikanischer Souveränität unterstellen?
Naja, also es gibt ja eine offizielle Linie da, dass es eben um die nationale Sicherheit Amerikas geht, weil eben befürchtet wird, dass die Chinesen und die Russen da sozusagen damit und dann auch wenn das Eis weiter auftaut, sozusagen näher an Amerika rankommen. Nun ist das allerdings überhaupt nicht glaubwürdig, aus mehreren Gründen. Also erstmal sind die Russen ganz nah an Alaska, Nummer eins. Zweitens, wenn das wirklich ein Sicherheitsproblem wäre, dann könnten die Amerikaner ja, die haben ja einen Vertrag mit Dänemark bezüglich Grönland. Das heißt, sie könnten ihre Militärbasen da ja aufbauen. Sie könnten über die NATO hat ja inzwischen anerkannt, dass es da möglicherweise eine Lücke gibt im Überwachungsschirm an der Nordflanke, naja, dann kann man das ja lösen. Das ist halt ein NATO-Problem. Jetzt kann die Trump-Freunde werden jetzt sagen, ja, aber wenn die NATO ist so träge, wenn man das nicht so mit so Extremmitteln macht, dann passiert eh nichts. Aber es ist ja jetzt was passiert, aber Trump macht ja gerade weiter. Also insofern ist das meiner Meinung nach nicht wirklich glaubwürdig, das ist vorgeschoben. Dann gibt es vermutlich ein wirtschaftliches Motiv. Grönland hat ja durchaus Rohstoffe, die global gebraucht werden. Und man kann davon ausgehen, dass Trump hier also Geschäfte sieht mit seinem transaktionalen, andere würden sagen kleptokratischen Denken, dass er sich hier auch möglicherweise, vielleicht nicht persönlich, aber jedenfalls seine Leute im Umfeld, im Orbit, da auch Deals sehen, wo sie verdienen können. Ich glaube, aber auch das könnte man ja notfalls sozusagen bilateral oder im Friedlichen lösen. Ich glaube, wo es eigentlich darum geht, ist es letztlich, es geht hier um Innenpolitik. So muss man im Grunde alles verstehen, was Trump im neuen Jahr gemacht hat. Wir dürfen nicht vergessen, was hier passiert ist. Wir haben Venezuela gehabt. Wir haben eine massive Verstärkung der Angriffe innenpolitisch auf den Zentralbankgouverneur gehabt. Was wirklich völlig ohne Vorbild ist, was dann tatsächlich auch mal ein paar republikanische Senatoren auf den Plan gerufen hat und ihn da schwer kritisiert hat. Also da hat er wirklich rote Linien überschritten. Dann haben wir, eine Zeit lang war Iran ganz top, wo er gesagt hat, ich bombardiere die Mullahs, macht weiter. Hat er auch dann wieder verlassen. Und jetzt eben Grönland. Und ich glaube, man muss das innenpolitisch deuten. Trump hatte die gesamte Republikanische Partei hatte 2025 kein gutes Jahr, überhaupt nicht elektoral. Die meisten Wahlen gingen nicht alle verloren, das ist falsch, aber die gingen deutlich schlechter aus als in demselben Wahlbezirk noch 2024, als Trump ja relativ eindeutig die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Also das sieht nicht gut aus. Es gibt entsprechende Reaktionen. Es gibt einige republikanische Abgeordnete, die nicht mehr antreten. Entweder weil sie tatsächlich MAGA-Kritiker geworden sind, oder auch, weil sie tatsächlich fürchten, dass sie nicht mehr wiedergewählt werden, weil die Wahlchancen zu schlecht stehen. Und dementsprechend hat dann das Kommentariat so über die Feiertage, eigentlich schon so ab Thanksgiving, hat das Kommentariat in die Feiertage Trump ein bisschen abgeschrieben, so nach dem Motto, dass wir kriegen jetzt halt Midterms, die Primaries gehen los, da wird nicht mehr viel erreicht werden, im Wahlkampf werden keine Gesetze verabschiedet. Nebenbei bemerkt, Trump hat, man glaubt ja immer, dass es so hektisch und aktiv ist, diese Präsidentschaft. Aber legislativ ist diese Präsidentschaft außer der Big Beautiful Bill überhaupt nicht erfolgreich. Es werden kaum Gesetze verabschiedet. Der Kongress ist völlig auf der Seitenlinie. Ist alles über Executive Action in diesem Bereich. Also da es ist eigentlich gar keine, also jedenfalls im Klassensinne, gar keine produktive Regierung. Sondern Trump regiert eben anders. Trump regiert als Mafia-Boss, transaktional, kleptokratisch und eben als Entertainer. Und Trump hat, glaube ich, für sich entschieden, dass er nicht als lahme Ente in diesen Wahlkampf, in dieses Wahljahr 2026 geht. Und insofern interpretiere ich eben alle diese Aktionen, die ja schnell waren und dann daraus folgt ja nichts mehr. Ja, also die Europäer können eigentlich nur hoffen, dass Trump wieder eine andere Grille bekommt jetzt im nächsten, dass er sozusagen das Grönland an der Seite liegen lässt. Wir haben Venezuela gesehen, da wurde halt ja, vielleicht tatsächlich das Haupt der Schlange abgeschlagen, aber das Regime ist nach wie vor in Kraft. Und was ist jetzt? Man hört nichts mehr von Venezuela. Iran hat er völlig fallen lassen. Da sind Leute vermutlich ums Leben gekommen, weil sie ihm geglaubt haben, naiverweise, dass er sie schützen wird. Paul ist jetzt auch, hat man auch jetzt erstmal nichts mehr gehört. Da wurde auch zurückgepfiffen. Also es geht hier um Spektakel, um jedes Woche neue Schlagzeilen zu machen. Das kann die Hoffnung sein für die Europäer. Auf der anderen Seite, wenn er nichts anderes findet, dann ist Grönland halt auch irgendwie eine, militärisch jedenfalls, eine leichte Beute für ihn.
Das war jetzt eine sehr psychologisierende Analyse.
Nein, das ist nicht. Es geht hier nicht um Psychologie. Es geht hier um einen bestimmten Politikmodus. Ich glaube, das muss man verstehen. Es ist eine, hier macht ein Mafia-Boss, das ist keine psychologische Aussage, sondern das ist eine verhaltensmäßige Aussage. Er verhält sich wie ein Mafia-Boss, der zu einem Entertainment-Star geworden ist und der Medien und Entertainment versteht, wie ganz wenige, muss man ihm ja durchaus konzedieren, macht Politik. Und das kommt dabei raus. Wenn eben so jemand, der noch dazu autokratische Tendenzen oder autokratische Grundschwingungen hat, kommt das raus. Das hat nichts mit Psychologie zu tun, sondern das ist ein neuer Politikstil, an den wir uns jedenfalls für die nächsten 3 Jahre noch gewöhnen müssen. Und ich würde sogar sagen, dieser Politikstil wird extremer werden bis zu den Midterms, weil, wie gesagt, wenn diese Wahlen einigermaßen frei und fair stattfinden werden, dann wird es ein elektorales Desaster für die Republikaner werden. Das kann man jetzt schon absehen. Und insofern bleibt Trump eigentlich nur, weil er, wie gesagt, weder in der Lage ist, noch willens ist, wirklich jetzt zu sagen, man könnte, ich meine, die rationale Reaktion wäre jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt hier mal Disruption gemacht. Hier steht, das Haus ist zertrümmert und jetzt bauen wir auf. Ja, so wie jetzt kommt die Gesetzesagenda. Jetzt bringe ich Amerika nach vorne, wie er das vor einem Jahr versprochen hat. Aber dazu hat er keine Geduld, das will er nicht, dazu ist er überhaupt nicht auch intellektuell in der Lage. Auch sein Orbit ist dazu nicht in der Lage. Also bleibt ihm als Politikstil nur eben, was Ezra Klein Propaganda bei Spectacle genannt hat. Und das sehen wir jetzt und das wird, glaube ich, schlimmer werden bis zu den Midterms.
Das heißt, eine wirklich stringente, strategische, geostrategische, außenpolitische Strategie siehst du überhaupt nicht, die, wo alle Teilchen irgendwie in eine Richtung laufen? Also ich meine, es gibt ja jetzt die neue nationale Sicherheitsstrategie, die im Dezember veröffentlicht wurde, wo ganz klar nochmal die Monroe-Doktrin verstärkt wurde zu einer Donroe-Doktrin, wie Trump es selber sagte. Die ursprüngliche Monroe-Doktrin richtete sich ja gegen Europa und gegen die europäische Präsenz in der Western Hemisphere. Und das wird da jetzt nochmal verstärkt. Grönland wird ganz klar als Teil der Western Hemisphere gesehen. Ist vielleicht auch diese, ich meine, du hast das angesprochen, Mafia-Slang, diese Idee, dass Trump sagt, okay, wir müssen Grönland beschützen. Das ist ja auch quasi, kommt ja aus diesem der Pate-mäßigen, Mafiosi-mäßigen Beschützen, vor allen Dingen vor euch selbst und vor den Dänen. Richtet sich das vielleicht auch gegen Europa? Also sind die raumfremden Mächte, die dort als Bedrohung für Grönland angesehen werden, nicht vielleicht nicht Russland und China, sondern die Europäer, die es gerade besitzen?
Das kann gut sein. Für Trump würde ich das so auf diese intellektuelle Ebene nicht heben wollen. Aber das ist so das sind so die Rationalisierungen von Miller, von vielleicht J.D. Vance, die da im Hintergrund, vielleicht auch Marco Rubio, die dahinter stehen. Und in der Tat glaube ich, und deswegen gibt es auch dieses merkwürdige Oszillieren in der Politik, dass es eben nicht so ganz klar ist. Also wie passt dann das Engagement in Gaza zur Donroe-Doktrin? Ja, wie passt das Engagement, jedenfalls das verbale Engagement gegenüber den Mullahs? Wenn es wirklich um Donroe ging, also in einem ganz strikten Sinne, dann müsste Trump ja eigentlich sagen, es ist mir völlig egal, was da in Iran passiert. Also vielleicht ist es ihm auch egal und er hat ja dann am Ende auch nichts gemacht. Aber dann hat er mal in Nigeria gebombt. Wie passt das dazu? Ja? Wenn es reine Donroe-Geschichte ist, gut, dann vielleicht ist es dann gegen die Europäer gerichtet. Aber dann, warum ist er dann so, ist auch so feindlich gegenüber der Ukraine zum Beispiel? Ja, das ist gar nicht klar. Dann könnt ihr ja sagen, okay, das ist zwar eure Sache, Europäer, macht mal, aber wir verkaufen euch die Waffen und so. Also wer da am meisten zahlt halt, ja. Es passt alles nicht zusammen. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Fraktion, die so über die Donro nachdenkt. Jetzt mal unabhängig davon, ob das eine sinnvolle Strategie ist. Übrigens, das Wort Grönland, habe ich mir sagen, dann kommt in der nationalen Sicherheitsstrategie überhaupt nicht vor. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist sozusagen durch Western Hemisphäre impliziert, ist schon richtig. Aber das Wort Grönland selbst kommt da nicht vor. Ja. Es gibt aber auch einen Flügel, der nach wie vor dann wiederum, warum noch vom halben Jahr die NATO zwingen quasi und die Europäer zwingen, dass sie 5% in die NATO einzahlen, wenn man sie eigentlich schwächen will. Also es passt hinten und vorne nicht zusammen. Ich glaube, es gibt den Flügel, die tatsächlich anti-China sind, ja, die so drüber nachdenken, dass sie schon die Europäer ja durchaus zu Recht auch kritisieren, dass sie nicht genug Engagement in der NATO gezeigt haben und sagt, ihr müsst euch um Europa selber kümmern. Wir kümmern uns da um den nuklearen Schutzschirm, aber den Rest macht ihr selber, damit wir pazifisch gegenüber unserem eigentlichen Rivalen China bestehen können. Ich glaube, Marco Rubio gehört dazu. Jemand wie Scott Bessent dürfte da dazu gehören. Jedenfalls sozusagen, ich meine, die ändern dann auch immer, je nachdem, wie das Fähnchen dann weht, natürlich beim großen Kaiser. Man möchte gern Kaiser. Und dann gibt's, glaube ich, tatsächlich so eingefleischte Donro-Leute. Vielleicht Miller und J.D. Vance, aber auch das passt letztlich nicht zu diesem Isolationismus, mit dem sie mal angetreten sind. Die sagen jetzt, also wurden ja dafür gewählt, dass eben nicht mehr in Iran bombardiert wird, dass eben nicht mehr in Gaza bombardiert wird. Und warum ist es jetzt schmackhafter für den amerikanischen Steuerzahler, den amerikanischen Wähler, wenn sozusagen dieses ausländische Engagement auf den Kontinent verlagert wird, das sehe ich nicht, warum das zumindest elektoral eine sinnvolle Strategie sein soll. Die wollen halt, dass es zu Hause besser geht, aber das ist nicht klar, dass das erreicht wird, wenn sozusagen jetzt wirklich diese knallharte Donro-Doktrin durchgezogen würde.
Schauen wir mal auf die aktuelle Eskalation nach der Entsendung von Soldaten durch EU-Länder nach Grönland, die auch nur für ein paar Tage oder ich glaube 48 Stunden gedauert hat, hat Trump ja Strafzölle angekündigt. 10% auf alles ab dem 1. Februar. Ab dem 1. Juni könnte es dann auf 25% hochgehen, wenn man bis dahin kein Settlement gefunden hat für die Grönlandfrage. Jetzt weiß man ja bei Donald Trump, dass solche Ankündigungen nicht unbedingt immer die längste Halbwertszeit haben. Trotzdem sind solche Drohungen ja schon Teil der allgemeinen Erpressungsstrategie, dieser Mafia-Modus, den du gerade schon angesprochen hast. Genau. Jetzt frage ich mal dich als Ökonom, wie klug ist es eigentlich, Zölle und Wirtschaftssanktionen permanent als außenpolitisches Druckmittel zu nutzen?
Es ist rein ökonomisch gesehen ein sehr dummes Mittel. Und zumal gegenüber Staaten, die eigentlich gemeinsame Interessen mit Amerika haben sollten. Das kann natürlich sein, wie gesagt, ich habe ja lange schon die Theorie vertreten, dass Trump sich eigentlich und der von dir angesprochene Friedensrat geht jetzt wieder mal in diese Richtung. Wie gesagt, das changiert immer so ein bisschen, weil es da auch unterschiedliche Kräfte in Trump-Orbit gibt, die ihn mal dahin ziehen, die ihn eher sozusagen in die NATO, sozusagen klassische muskuläre Außenpolitik im NATO-Stil ziehen. Und dann eben wieder in diesen autoritären Kreis ziehen. Ja, da hat man ja jetzt das Gefühl, dass Trump eigentlich sich eher als Verbündeter der großen Autokraten dieser Welt sieht, also Russland und China. Aber da sollen ja auch Leute, Weißrussland soll da ja rein in diesen Rat etc. Das scheint ja wirklich dann ein Rat, eine UNO der Autokraten zu werden. Das würde tatsächlich dafür sprechen, dass das stimmt, was ich schon immer befürchtet habe oder wo ich immer die Europäer gewarnt habe, dass das so sein kann, dass zumindest Teile der Trump-Administration Europa als systemischen Gegner sehen. Und zwar in ähnlicher Weise wie Russland die Ukraine als systemischen Gegner sieht, weil als politisches Problem, weil eben die Ukraine zeigt, dass eine ostslawische Demokratie möglich ist. Ähnlich wie Xi Jinping sozusagen ein politisches Problem mit Taiwan hat, weil es auch da gezeigt wird, dass eine funktionale Demokratie, dass also die Chinesen nicht sozusagen wesensmäßig autokratisch regiert werden müssen, was ja sowieso immer Quatsch ist, aber sozusagen, da gibt es eben ein empirisches Beispiel dann, dass das eben die Behauptung unglaubwürdig macht. Und in demselben Stil habe ich immer behauptet und immer analysiert, ist es für jemand wie J.D. Vance, Stephen Miller, diese Autokraten, diese Illiberalen in der Trump-Administration undenkbar, dass Europa ein wirtschaftlich, militärisch, diplomatisch starkes liberales Gegengewicht gegenüber den USA sind. Also so quasi europäisch sehen sie Amerikaner sich dann doch, dass sozusagen das Pendant wäre, wie so das gute Europa eins, das erfolgreich ist, dann eben das wäre, sondern die Autokratie in den USA wäre permanent gefährdet, wenn sozusagen dieses liberale Vorbild gäbe für den amerikanischen Wähler. Also insofern kann ich diese systemische Gegnerschaft schon sehen, und Europa muss zumindest damit rechnen. Und Europa sollte so agieren, unter der Annahme, dass die USA inzwischen ein Gegner geworden ist, und sich entsprechend aufstellen. Zur gleichen Zeit hat Europa objektiv noch nicht die Mittel und ist noch nicht in der Lage, sich da völlig abzulösen. Das heißt, es wird auf absehbare Zeit sozusagen eine Gratwanderung sein. Aber jedenfalls intern in der Diskussion muss man sich auf alles vorbereiten. Und es muss einem klar sein, dass jedenfalls unter Trump diese USA tendenziell ein systemischer Gegner ist, ja, in der Tat.
Wenn der amerikanisch-europäische Deal war ja immer vereinfacht gesagt Schutz gegen Gefolgschaft. Das böse Wort dafür lautet Vasallentum, was ja häufig auch gerade von linken Gruppen dem entgegengeschleudert wurde. Haben wir uns zu lange in dieser vasallenartigen Beziehung zu den USA uns gemütlich gemacht? Also ich erinnere daran, dass Wolfgang Kubicki, glaube ich, dem damaligen US-Botschafter Richard Grenell mal vorgeworfen hat, der würde in Deutschland wie ein Kolonialherr auftreten. Aber er tat das natürlich auch damals, weil er es sich noch erlauben konnte. Und haben wir einfach diese für uns ja dann doch ganz angenehme Position einfach zu lange auch ausgenutzt und fallen jetzt quasi, fällt uns das quasi jetzt auf die Füße?
Also das Wort Vasallentum kommt mir nicht über die Lippen. Ich habe das transatlantische Bündnis immer als Wertegemeinschaft gesehen und als gegenseitig förderlich. Auch die Amerikaner haben davon profitiert, dass sie so starke Alliierte haben in Europa. Im Kalten Krieg natürlich, aber auch alle möglichen Kampf gegen Terror sind von Europa ausgeführt worden, also logistisch, das muss man sich klar machen. Die Amerikaner haben zwar ein mächtiges Militär, aber auch sie brauchen Basen in der Welt. Das heißt, sie brauchen Alliierte. Und wollen die Amerikaner jetzt in China oder Russland Basen aufbauen, um da zu operieren? Also wie soll das überhaupt gehen? Also nein, also und auch die Zivilgesellschaft sieht ja überhaupt nicht so aus, dass es sich hier um ein Vasallentum handelt. Also der Austausch der Zivilgesellschaft ist ja nicht so, dass man die Amerikaner sozusagen als das Herrenvolk oder irgendwas ansieht. Also diese Erzählung, meiner Meinung nach, das ist einfach linke Propaganda. So. Hat man sich zu gemütlich eingerichtet unter dem Schutzschirm und hat man insbesondere nicht darauf gehört, als auch vernünftige amerikanische Politiker gesagt haben, wir können dem amerikanischen Steuerzahler nicht ewig vermitteln, dass wir sozusagen ständig für eure Verteidigung einen Haufen ausgeben, ihr euch gleichzeitig massive soziale Sicherungsnetze leistet und eben nichts für eure Verteidigung tut, obwohl ihr technologisch auf unserer Höhe ja inzwischen seid, ökonomisch auch auf unserer Höhe, jedenfalls wenn man Gesamteuropa annimmt, das ist natürlich auch klar. Also das ist ja verständlich. Ich meine, zunächst mal sind amerikanische Politiker dem amerikanischen Steuerzahler gegenüber verantwortlich. Und diese Frustration kann ich schon verstehen. Und da hat halt insbesondere jemand wie Angela Merkel einfach immer abgewunken. Hat ihm gesagt, Barack. Und dann ist halt nichts passiert. Also das kann ich verstehen. Ich kann auch die Frustration der Amerikaner durchaus verstehen. Das ist ja auch mein Steuergeld. Aber sozusagen jetzt, wie damit umgegangen wird, dass man jetzt eben dieses Bündnis selbst in Frage stellt, ist natürlich zwar nicht überraschend, wie gesagt, wenn man Trump richtig analysiert, aber natürlich grundstürzend.
In der deutschen Außenpolitik gibt es ja seit jeher zwei Tiefenströmungen. Auf der einen Seite die Transatlantiker und auf der anderen Seite die, früher sagte man Gaullisten, heute würde man vermutlich sagen Souveränisten, also die Deutschland auch im Bündnis mit Frankreich außenpolitisch unabhängiger von den USA sehen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versucht ja eigentlich seit seiner Wahl 2017 die Deutschen von der Idee der europäischen Souveränität zu überzeugen und zu begeistern. Fängt Deutschland jetzt langsam an, darauf einzugehen?
Ich muss auch sagen, dass ich sozusagen von dieser transatlantischen Fraktion herkomme. Und ich würde auch sagen, dass man die auf keinen Fall sozusagen, man soll das Kind hier nicht mit dem Bade ausschütten. Denn es gibt ja nach wie vor einen Großteil der Bevölkerung in den USA, die sehr europhil ist und die gerne nach Europa geht, die gerne sich mit Europa austauscht, die mit Europa Handel treiben will, die mit Europa Wissenschafts- und Kulturaustausch betreiben will, die Europa als attraktive touristische Destination sieht, etc. etc. Also es gibt natürlich eine Zivilgesellschaft, die nach wie vor auf der zivilgesellschaftlichen Ebene sollte man umso stärker eigentlich Transatlantiker sein, um eben möglichst Grundlagen zu schaffen, durch dieses Tal hinweg durchzukommen. Was Ähnliches gilt auf der politischen Ebene, dass man zumindest mit, ja schon, also es ist, glaube ich, bleibt richtig, dass man auch mit Trump redet, es bleibt einem ja nichts anderes übrig, auch mit Trump-Orbit, aber vor allen Dingen auch den Politikern in der Opposition, aber auch in der Republikanischen Partei, da gibt es ja durchaus interessante Senatoren, die nicht alle so sehen wie die Mega-Leute. Da sollte man sozusagen weiter sich engagieren und jedenfalls im Hintergrund. Und gleichzeitig sollte man eben anerkennen, dass auch unter, also wenn Trump jetzt und Mega jetzt weg ist, dass es so eine einfache Rückkehr zum Status quo ante nicht mehr geben wird. Das ist auch sicher. Und Europa muss gewappnet sein, selbst wenn jetzt 2028 angenommen, es geht jetzt alles irgendwie gut aus, kurzfristig, wir kriegen jetzt 2026 im November einen voll demokratischen Kongress im 2028, einen demokratischen Präsidenten, der schafft es dann auch noch, den Supreme Court, also ich träume jetzt einfach mal, ja, blau wieder zu machen, aber selbst das ist ja nicht, das wird ja nicht ausreichen, denn der Trumpismus ist jetzt erstmal da als politisches Programm und da werden, und seine Zukunft ist durchaus nicht sicher, aber eben auch sein Ableben ist auch nicht sicher. Ja, also das Ableben von Trump schon irgendwann, aber als Person, aber nicht des Trumpismus. Ich meine, das ist jetzt eine politische Strömung, das wissen wir ja auch, geht ja nicht nur für die USA, die ähnliche Strömung. Die USA haben die ja auch nicht erfunden, sondern die wurde kopiert aus Europa, hauptsächlich aus Ungarn, wobei der Erfinder des Ganzen vermutlich Silvio Berlusconi sein dürfte, aus Italien. Aber Ungarn ist sozusagen das, wo sich viele Denker der Trump-Administration das als Vorbild sehen, das ist völlig klar. Also insofern ist das eine breite Bewegung, die nicht weggehen wird, jedenfalls dauerhaft oder nicht so schnell. Und insofern kann es immer wieder sein, dass wenn Europa, also es ist so, dass Europa gar nichts anderes übrig bleibt, in diesem Sinne erwachsen zu werden. Ich sage immer, zu einer Großmacht wider Willens zu werden, die anerkennt, dass sie entweder als politische Entität untergehen wird oder eben in diesem Konzert der Großmächte selber eine Großmacht ist. Wie gesagt, mit allem, was dazu gehört. Militärische Macht, ökonomische Macht, kulturell-diplomatischer Power. Wenn das Europa nicht werden will, dann wird es aus verschiedensten Konstellationen sozusagen untergehen als politische Einheit, als Freiheitsprojekt jedenfalls, nicht als physisch oder so, aber eben als liberales Freiheitsprojekt. Insofern, das ist klar, denn Europa kann sich nicht dauerhaft abhängig machen oder sein politisches Schicksal dauerhaft abhängig machen davon, wie jetzt sozusagen der marginale oder der Medianwähler in Wisconsin, welche Stimmung der hat. Das wäre ja völlig absurd.
Da gibt es ja auch den schönen Spruch, if you're not at the table, you're probably on the menu. Ich glaube, für die Europäer in der Großmachtkonstellation, die sich gerade abzeichnet, gilt das auf jeden Fall sicherlich. Du hast nun die Innenpolitik.
Man muss sich klar machen, was das für eine Revolution bedeutet. Das bedeutet, dass Europa weg muss von dieser Idee, wir sind nur eine Ansammlung kooperativer Mittelmächte, sondern wir müssen das bedeutet massive Integrationsschritte für Europa. Das ist, glaube ich, noch nicht bei allen klar angekommen. Und das Paradoxe ist, dass je mehr europäische Integration gefordert wird oder realisiert wird, um eben an diesem Großmacht, in diesem harten Spiel des Großmachtschonens bestehen zu können, um diese Integrationsschritte durchzuführen, besteht man immer in der Gefahr, dass sozusagen politisch, man innenpolitisch überholt wird von den jeweiligen rechts-, manchmal auch linkspopulistischen Parteien. Also es ist ein wirkliches Paradox hier für die Politiker, so Zwickmühle. Aber ich sehe keinen anderen Ausweg.
Aber was bedeutet das denn konkret? Also wenn wir jetzt akzeptieren, dass das 21. Jahrhundert ähnlich dem 19. Jahrhundert eine internationale Politik ist, die in Einflusssphären denkt,
müssen wir als Europa dann auch unsere Einflusssphären definieren und da auch dann einen robusten Auftritt und eine robuste Politik machen, beispielsweise in Nordafrika oder in Osteuropa?
Naja, ich habe ja gesagt, es soll eine Großmacht wie der Willens sein. Also ich will nicht, dass wir eine Großmacht sind, um sozusagen kolonial wieder aufzutreten, sondern ganz im Gegenteil. Nein, Europa soll eben ein Gegenmodell, zwar sozusagen mit Macht, das heißt ökonomische Macht, das bedeutet wirklich ökonomische Integration, die wir in Europa nicht haben. Der Binnenmarkt ist irgendwo so bei 60-70% stehen geblieben. Da ist viel zu tun, da wurde nicht viel getan. Das bedeutet aber auch eine kulturelle Aufwertung, das bedeutet eine Stärkung der europäischen Wissenschaft. Da gehen wir auch sehr zögerlich vor, das bedeutet eine Stärkung der europäischen Diplomatie. Mercosur war da jetzt mal ein richtiger Schritt, aber da muss noch viel, viel mehr kommen. Braucht strategische Partnerschaften mit Afrika. Und die militärische Macht. Ich würde sogar sagen, also mindestens mal konventionell. Ich fürchte aber auch, Europa muss in irgendeiner Form, wobei ich sehe, dass es politisch sehr schwierig ist, wie man das am Ende löst, weil wir eben keinen Oberbefehlshaber haben. Aber ich fürchte, Europa wird auch zu einer Nuklearmacht werden müssen, weil man sich auch da nicht auf die Amerikaner wird dauerhaft verlassen können. Also das sind massive Schritte. Aber das wird jetzt Europa angehen müssen und das ist ziemlich konkret. Dennoch sollte es aber so sein, dass eben diese Bündnisse, die Europa dann schmiedet, sozusagen mit der offenen Hand passieren. Zum Beispiel gerade gegenüber Afrika auf Augenhöhe, weil Europa muss da gleichzeitig anerkennen, dass diese Imperialpolitik, die als Kolonialpolitik auftritt, natürlich nicht mehr geht im 21. Jahrhundert. Und zwar nicht, weil es moralisch schlecht ist, das auch, aber weil es nicht in unserem Interesse ist. In unserem Interesse ist es, Afrika gegenüber als Partner gegenüber zu treten, weil Afrika viel zu bieten hat, was Europa braucht. Nämlich einerseits, wir Ökonomen nennen das, und ich weiß, viele Zuhörer mögen das Wort nicht, aber das ist einfach ein ökonomisch-technischer Begriff hier. Das hat junges Humankapital, das ausgebildet werden will. Warum sollen europäische Universitäten nicht der Ort dieser Ausbildung sein? Denn nach Amerika werden sie nicht mehr können. Sollen sie nach China gehen? Oder sollen sie, also mit anderen Worten, sollen die nach an die Peking University gehen oder an die ETH oder an die École Polytechnique oder an die TU München? Na, dann doch lieber an die TU München, würde ich sagen. Also da ist viel zu tun. Wir brauchen die Amerikaner für eine Klimapartnerschaft, für eine Energiepartnerschaft sowieso. Und ehrlich gesagt, die Afrikaner, nachdem sie jetzt mal einen anderen Kolonialherrn, die Chinesen, ausprobiert haben, scheinen mir nicht so erpicht mehr zu sein. Denn das ist ein ziemlich knallharter Kolonialherr nicht, aber ein sehr knallharter Imperator, der Kommunist auf dem Drachenthron. Und insofern, glaube ich, hat da Europa durchaus Möglichkeiten, in entsprechende Lücken vorzustoßen. Aber das muss dann halt auch gemacht werden.
Ich würde zum Ende hin nochmal gerne, du hast ja mit der Innenpolitik der USA gestartet, in die Innenpolitik der USA schauen. Du hast gerade schon angedeutet, dass es ja in Deutschland gerade bei den eingefleischten Transatlantikern diese Hoffnung gibt, okay, 3 Jahre noch durchhalten und dann hoffen,
das habe ich aber nicht gesagt. Also so darf es nicht gehen. Ich habe gesagt, selbst wenn es diese Blue Wave gibt, muss man nicht so klassisch naiv transatlantisch zurückkehren. Das ist mein Punkt. Aber natürlich transatlantisch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene sollte man sowieso bleiben, ja, finde ich. Das spreche natürlich auch ein bisschen pro domo, weil ich das selber ja bin, sozusagen in meiner Person. Transatlantisch im Sinne von weiterhin sozusagen die Politik-Diskussionskanäle eher noch verschärfen oder eher noch verstärken. In dem Sinne, aber eben nicht in dem Sinne, dass man dann sagt, ja gut, dann ist alles wieder gut, dann haben wir einen Onkel, der uns wieder beschützt. Selbst wenn das so kommt, das kann ja sein, dass so ein Demokrat drankommt, der auch innenpolitisch aufräumt. Europa kann ja seine Existenz, seine politische Existenz, wie gesagt, nicht davon abhängig machen, was irgendein Wähler in einem der mittleren Swing States des mittleren Westen gerade so, welcher Furz dem durch den Magen geht am Wahltag.
Ja, absolut. Trotzdem interessiert mich natürlich der innere Zustand der Demokratischen Partei auch wenn sie gerade nicht die Geschicke des Landes bestimmen. Aber ich mache vielleicht mal einen etwas hinkenden Vergleich, wobei ich gar nicht weiß, ob der so sehr hinkt. Aber in Deutschland reden wir ja gerade viel über das Szenario Sachsen-Anhalt, dass quasi nach der Wahl eine sehr fragmentierte Koalition von CDU über SPD, BSW bis hin zur Linkspartei nötig sein wird, um die AfD von der Macht fernzuhalten. Und ist es nicht genau das, was wir in den USA gerade sehen? Also eine sehr fragmentierte Koalition, die einem sehr geeinten Block gegenübersteht, wobei die Republikaner ja vielleicht nicht so geeint sind, wie es gerade aussieht, aber long story short, sind die Demokraten eine zu fragmentierte Partei, wenn man sieht, dass in New York gerade ein demokratischer Sozialist unter demokratischer Flagge gewonnen hat und in Swing States, in Midwestern States Demokraten mit einer sehr mittigen, zentrierten Strategie erfolgreich sind? Also sind die Demokraten zu fragmentiert, um im Endeffekt erfolgreich zu sein?
Also ich denke, man muss mal differenzieren. Also erstmal würde ich unterstreichen, was du gesagt hast, nämlich, dass die Republikanische Partei hoffnungslos zerstritten ist. Ja, die haben, da gibt es konservative Philosemiten gegen die rotzfrechen Antisemiten etc. Wir haben über die verschiedenen Factions im Trumpismus selber schon gesprochen. Also die sind hoffnungslos zerstritten. Wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ja einige dieser Leute die Fliege schon gemacht haben und nicht mehr Teil dieser Koalition sein wollen. Die Wählerkoalition, die Trump, wir dürfen nicht vergessen, auch die 2024-Wahl, wegen des Wahlrechts sieht das dann immer beeindruckender aus, als es am Ende ist. Ich meine, Trump hat ja nicht wegen der weißen MAGA-Leute gewonnen, sondern er hat eine Koalition zusammengeschmiedet, denen es hauptsächlich um zwei Dinge ging: Lebenshaltungskosten und in der Tat eine Immigrationskrise, die Biden viel zu spät dann doch angegangen ist. Er hat aber immer behauptet, und das ist die Tragik eines Institutionalisten, ich nahm Biden immer ab, dass er das eigentlich, dass er die Grenzregime verschärfen wollte, aber er wollte es nicht durch Executive Order machen, sondern er wollte es im Kongress machen. Oh, und das war eine politisch naiv, da war er noch sozusagen ein Kind der alten Institutionen, weil er gedacht hat, im Senat finden sich schon Leute zusammen und fanden sich auch Leute zusammen. Es gab ja ein massiv verschärfendes Gesetz, das dann von Trump im Senat gekillt wurde aus rein wahltaktischen Gründen. Und erst dann hat Biden sich ja die Grenze geschlossen über Executive Order. Und Biden hat da zu lange zugesehen, sodass der Eindruck entstehen konnte, dass Biden nichts tut. Also diese beiden Punkte, das waren ja der Hauptgrund. Und damit hat er eben unabhängige Swing-Wähler, die nicht parteipolitisch gebunden sind, aber auch Latino-Männer, junge Männer, schwerpunktmäßig auf seine Seite gezogen. Weil man eben einfach nicht geglaubt hat, dass Kamala Harris, war nicht in der Lage, sich sozusagen zu distanzieren von diesen Fehlern der beiden und der beiden Regierungen. Und dann hat man eben gedacht, wir probieren es halt doch nochmal mit dem anderen. Ja? Aber das ist jetzt keine Mega-Koalition. Also die Megas waren nicht der in der Politikwissenschaft würde man das den pivotalen Wähler nennen, also der Wähler, der entschieden hat. Der pivotale Wähler war ein Independent, ein männlicher Latino oder so, ja, vielleicht auch ein männlicher Schwarzer, da hat Trump auch noch einigermaßen zu hinzugewonnen. Und diese Koalition ist halt dann völlig auseinandergebrochen. Ja. Also wie gesagt, die Latinos sind entsetzt, was passiert in der Migrationspolitik. Die Jungen finden das auch nicht gut, was Trump macht. Die Independents hassen die ICE Raids und auch die. Inzwischen bei den ICE Raids gibt es halt auch eine kleine, aber dann am Ende vielleicht auch wahlentscheidende libertäre Fraktion, die sagt, was machen wir eigentlich? Wir Amerikaner sind Freiheit gewohnt, den Personalausweis überall mit hinzuführen, damit man nachweist, dass man Staatsbürger ist oder sowas. Ja, das machen diese staatsgläubigen Europäer, haben die früher. Die Amerikaner haben immer gesagt, ihr staatsgläubigen Europäer braucht immer Personalausweise. Das gibt's bei uns nicht. Bei uns hat der Staat nicht das Recht, uns zu kontrollieren. Ja, so, das war so der klassische. Und das darf man nicht unterschätzen. Die gibt's. Von denen hört man nicht viel. Aber die werden, wenn die das sehen, glaube ich, nicht mehr zur Wahlurne gehen. Vielleicht gar nicht die Demokraten wählen, aber einfach gar niemand wählen. Ja, das darf man nicht vergessen. Also diese Koalition ist ja schon am Bröckeln. So, und jetzt musst du fragen, was deine eigentliche Frage
ist. Genau, aber die eigentliche Frage ging ja nach der demokratischen Wahl.
Genau. Die demokratische Partei. Da muss man jetzt differenzieren, nämlich zwischen den Midterms und den Präsidentschaftswahlen. Was du ansprichst, wird ein Problem nach den Midterms. Für die Midterms ist es aufgrund des Wahlrechts in Amerika sogar gut, wenn du divers bist. Und da musst du, die Aufgabe der Demokraten ist jetzt wirklich, passgenaue Kandidaten für die jeweilige Region aufzustellen. Okay.
Das heißt, Linke an den Küsten und Konservative. Das
ist völlig okay, wenn AOC in ihrem linken, demokratisch-sozialistischen New Yorker Wahlkreis aufgestellt wird und da gewinnt, das ist der richtige Kandidat. Für ein ganz spannendes, da werden wir das übrigens sehen, ein ganz spannendes Rennen ist das Senatsrennen in Texas. Wo wir einen ganz extrem jungen talentierten Politiker sehen, James Tallarico. Ich weiß nicht, ob man den hier schon kennt, aber das ist jemand, den man beobachten muss. Das ist ein rhetorisches Jahrhunderttalent, würde ich sagen. Sehr christlich übrigens, aber Demokrat. Ja, also der sagt dann so Dinge wie, in der Bibel steht eben, dass ich mich um meinen Nächsten kümmern muss und dass ich den nicht rausschmeißen muss. Alles, was er sagt, begründet er biblisch. Ja, und das kommt natürlich an in Texas. Ja. Und das Problem ist jetzt, dass gegen ihn eine schwarze weibliche Abgeordnete antritt, die natürlich, er ist ein weißer Mann, ja, die natürlich die linke extrem identitätspolitisch nach wie vor bewegte demokratische Flügel findet die natürlich gut. Jetzt wollen wir mal sehen, was in den Primaries rauskommt. Wenn da rauskommt, dass ich glaube, Tallarico hat echte Chancen, möglicherweise sogar diesen Sitz zu gewinnen. Er hat ist zurzeit Abgeordneter im Staatsparlament in Texas. Er hat da traditionell rote Sitze gewonnen. Seine Veranstaltungen sind voll von Leuten, die traditionell eher republikanisch wählen. Also ich glaube, das wäre ein perfekter Kandidat für Texas. Wenn der es nicht gewinnen kann, dann ist Texas wirklich vorbei aber der muss erstmal durch die Primary kommen und gegen ideologische Primary. Also was ich sagen will, für die Midterm ist das gar kein Problem, würde ich sagen. Da ist es auch gar nicht so wichtig, dass du einen nationalen Leader hast, weil das sind doch am Ende ziemlich stark regionalisierte Wahlkämpfe. Und das haben wir schon 2025 jetzt gesehen mit Abigail Spanberger, der Gouverneurin, die jetzt Gouverneurin gerade den Dienst abgelegt hat von Virginia. Ja. Sie hat sehr stark auch in ländlichen Regionen Virginias gewonnen. Und das ist genau der richtige Kandidat. So, danach 26 stellt sich das Problem. Aber dann hat man schon mal das Haus hoffentlich gewonnen, wenn man das klug macht, wenn man wirklich passgenau für jeden Distrikt den entsprechenden Kandidaten auswählt. Da ist es, wie gesagt, ist es wichtig, dass du von demokratisch-sozialistisch bis zu Reagan-Demokrat alles abdecken kannst, ja, im Zweifelsfall. Dann hat man schon mal das Haus gewonnen. Wenn es ganz gut läuft, der Senat, hat man auch gewonnen. Schwierig, ist nicht einfach. Politische Gravitation spricht eher dagegen, aber man kann hoffen. Dann hat man schon mal beide Häuser des Kongresses gewonnen. So, und dann wird es in der Tat eine Diskussion zu geben, wie dann sozusagen, dann braucht man einen nationalen Kandidat. Aber das wird erst sozusagen 2027 relevant. Und dafür gibt es ja das Vorwahlsystem, um dann zu schauen, wer ist am Ende am überzeugendsten, wer kann die verschiedenen Koalitionen, die traditionell demokratisch wählen, am besten zusammenhalten. Ist das eine eher linke Person? Ist das eher eine mittige Person aus, sagen wir mal, dem mittleren Westen, der aber doch noch einen gewissen Schuss Populismus, ökonomischen Populismus drin hat? Das wird man dann sehen. Dafür gibt es das Vorwahlsystem. Also die Demokratische Partei, das Paradox ist ja, wenn man sich anguckt, in der Tat ist die Demokratische Partei nach wie vor unbeliebter als die Republikanische Partei. Aber sie führt, aber diese Umfragen sind ein bisschen nicht unbedingt treffgenau, weil in den Umfragen, wen werdet ihr wählen für den Kongress, führen die Demokraten mit nicht überwältigend großem Abstand, aber mit deutlichem Abstand. Also insofern sehr vorsichtig, was das Erscheinungsbild da angeht. Das darf man nicht überbetonen.
Jetzt gibt es ja, wenn man sich das, wenn man sich jetzt in der Realität ist es nicht so, aber dieses lineare Rechts-Links-Schema vorstellt, dann ist ja eigentlich. War es ja ursprünglich auf beiden Seiten immer so, dass man versucht hat, einen mittigen Kandidaten zu nehmen, wenn man sagt, okay, die Ränder, die hat man sowieso, weil die werden schon nicht zur Gegenseite gehen. Aber ich meine, die Republikaner haben ja jetzt gezeigt, dass es nicht mehr gilt mit Trump. Und auch die Demokraten haben ja durchaus Mitglieder vom linken Rand Ambitionen, die es so vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat. Also könnte es sein, dass sich auch die Demokraten jetzt als quasi Gegenpendel stark nach links orientieren? Oder bist du da relativ entspannt und sagst, es wird wahrscheinlich dann doch, gerade wenn man irgendwie an den Midwestern Swing Voter denkt, doch ein mittiger Kandidat?
Ich hoffe es, aber garantieren tue ich das nicht, in der Tat. Also eine meiner Befürchtungen immer schon länger ist tatsächlich, ist die Lateinamerikanisierung Nordamerikas. dass wir also ein ewiges Pendel haben zwischen Links- und Rechtspopulisten, die das Land langsam aber stetig zugrunde richten. Sozusagen eine Aufgabe der guten angelsächsischen Institutionen hin zu einer Hispanisierung oder Lateinamerikanisierung Nordamerikas. Das ist durchaus ein Szenario, das ich befürchte. Man kann nur darüber reden und davor warnen und hoffen, dass die Demokraten 2028 was nicht in diese Linkspopulismusfalle laufen. Und ich weiß schon, dass es hier in Deutschland viele gibt, die das auf dem linken Spektrum gerne sehen würden. Mandami wäre, also abgesehen davon, dass er tatsächlich eingebürgert ist, also ist naturalisiert, könnte gar nicht Präsident. Aber jemand wie Mandani wäre kein guter Präsidentschaftskandidat. Das ist sicher.
Okay, und vielleicht zum Abschluss. Nicht nur im Hinblick auf die USA, sondern auch im Hinblick auf Europa, was du vorhin angesprochen hast, dass wir eine stärkere Basis brauchen, um auch als eigenständiger Akteur auf der globalen Bühne präsent zu sein oder überleben zu können. Gibt es etwas, was dir konkret Hoffnung macht? Auch gerade für 2026, jetzt mal abgesehen von den Midterms?
Schwierig. Man hat nach wie vor nicht das Gefühl, dass diese Regierung hier oder auch Europa wirklich in die Gänge kommt. Ich lasse mich da überraschen. Es sind sicher viele interessante, so kleine Maßnahmen gemacht worden. Ja, Unternehmenssteuerreform, man geht an Bürokratie. Aber das ist so, das ist klar, das muss gemacht werden. Ich sage nicht, dass sie diese Reformen nicht machen sollen. Aber dann hat man diese guten Sachen konterkariert, man dann wieder mit Unsinnspolitik, wie der Gastro-Mehrwertsteuer und der Mütterrente und so. Also man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass hier, das ist so nach wie vor so Kompromiss Berliner Politik, die irgendwie adäquat war vor, ja, in den Nullerjahren oder so, keine Ahnung, oder in den Zehnerjahren. Aber ja, man hat, also ich glaube schon, dass die Leute es verstehen. Ich glaube nicht, dass es ein Erkenntnisproblem ist. Aber man am Ende hat man das Gefühl, dass man sich nicht traut, dass man den Ernst der Lage völlig durchdrungen hat, beziehungsweise es mich in der Lage dann sieht, auch mal dann ins Risiko zu gehen. Und am Ende lieber der Weiterverwalter ist, der wenigstens sozusagen, natürlich klar, wenn man jetzt hier große Reformen, auch europäisch, dann kann man scheitern. Man hat nicht das Gefühl, dass das politische Personal hier sozusagen auch bereit wäre für eine große Vision, auch politisch scheitern zu wollen.
Uli Bachmann, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich wieder mal dabei sein durfte.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.